SRF 2 Kultur.
Zu Kontext begrüßt sie Hans-Jörg Schulz. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Menschen auf der Flucht wie im Moment. Weltweit zählt das UN-Flüchtlingshilfswerk über 50 Millionen Flüchtlinge. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Italiens. Alleine im mausarmen Libanon leben 1,2 Millionen geflohene Syrer und der Krieg in Syrien produziert täglich neue Flüchtende. Nun hat der Libanon in dieser Woche die Visumspflicht für Syrer eingeführt und damit faktisch die Grenzen dicht gemacht. Was bedeutet das für Europa? Wie muss sich unsere Flüchtlingspolitik ändern? Fragen, über die ich im heutigen Kontext mit Rupert Neudeck rede. Neudeck hat die Flüchtlingshilfsorganisationen Kap Anamur und Grünhelme gegründet und ist uns jetzt in Köln zugeschaltet. Herr Neudeck, der Libanon schließt die Grenze für Flüchtlinge. Wie beurteilen Sie das?
Das ist ein dramatisches Signal für uns Europäer, dass wir uns nicht dabei beruhigen können, was wir ja tun seit 3 Jahren, die Flüchtlingsbewegung weiter so einfach in die Nachbarländer abtropfen zu lassen. Wir haben mittlerweile eine Zahl von wahrscheinlich fast der Hälfte der Einwohnerschaft Syriens, die entweder außerhalb der Landesgrenzen oder innerhalb der Landesgrenzen herumirrt, um irgendeinen sicheren Versorgungsplatz zu bekommen. Wir können auf Dauer, und das meint die nächsten Wochen, diese 5 bis 6 Millionen, die schon außerhalb des Landes sind, wir können die nicht weiter einfach diesen Ländern, Türkei, Libanon, Jordanien, Irak überlassen. Wir müssen sehen, dass wir eine größere Zahl von Menschen, und sei es auf Zeit, in Europa aufnehmen. Das muss eine beherzte, großzügige Aktion sein. Wenn das nicht jetzt in den nächsten Wochen geschieht, sehe ich schwarz für diese Menschen.
Ja, wir reden ja bei uns immer nur über Hunderte oder vielleicht ein paar Tausend. Im Libanon gibt es 4 Millionen Einwohner. Auf 1000 Einwohner kommen 250 syrische Flüchtlinge. Sowas sprengt ja eine Gesellschaft.
Die Zahlen sind so, dass wir sie uns besser gar nicht klar machen sollten. Im nordirakischen Kurdistan ist es noch dramatischer. Da sind bei einer Bevölkerung von 4,5 Millionen mittlerweile 2 Millionen, die diese Bevölkerung in der Lage ist, irgendwie unterzubringen. Das ist einfach eine ganz grandiose Leistung, die auch mal verdient, hervorgehoben und gelobt zu werden. Wir können natürlich diese Zahlen so aufgrund der Kompliziertheit unserer bürokratischen Luxusvoraussetzungen nicht einfach machen, aber wir können zumindest eine Zahl erreichen, die in die Zigtausende geht. Ich habe einige Ministerpräsidenten der Länder angesprochen, weil es vor 30, 35 Jahren mal einen Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes gab, der einfach auf eigene Kappe mit einem Federstrich 1000 Menschen aufgenommen hat, und zwar nicht nach den Bedingungen, nach denen man dann im Lande Deutschland selbst dann nach Asyl suchen muss, was ja auch noch ein horrender bürokratischer Prozess ist, sondern sie einfach aufzunehmen und ihnen alles das schon zu geben. Das heißt, mit dem Berühren unseres Bodens sind sie schon Bürger unseres Landes und können die Staatsbürgerschaft später noch erreichen. Das müsste jetzt, das stelle ich mir unter großzügiger Aufnahme vor.
Sie sind ja, Herr Neudeck, oft selber in der Region. Im Libanon waren Sie zuletzt im Dezember. Wie wirkt sich denn dieser Flüchtlingsstrom konkret aus? Wie sieht es denn aus im Libanon?
Also im Libanon wie in der Türkei sind es zunächst mal natürlich die Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft, die das schaffen, erstmal große Lager dort einzurichten. Das ist etwas sehr Erfreuliches, aber auch keine Lösung. Im Libanon sind es noch mehr Syrer, die in dieses Land, das ja fast weniger als ein Nachbarland ist, weil es ja zeitweise auch zu Syrien fast dazugehörte und deshalb kaum eine Grenze hat. Im Libanon sind ganz viele Menschen auch untergekommen bei bekannten Verwandten im Libanon. Das mindert ein bisschen, ein ganz klein wenig diese Last, die libanesische Bevölkerung und die Regierung zu tragen hat. Aber es ist ein Zustand, der natürlich auf Dauer nicht geht. Und deshalb muss man auch noch eine weitere Facette des Problems in die Debatte werfen. Wir beruhigen uns in Europa mit behördlichen und bürokratischen Lösungen. Eine solche Lösung ist Lager einrichten. Das kann dann nach unserem Gewissen und Bewusstsein auch für 10 Jahre sein. Das ist aber keine Lösung. Diese Menschen können in Lager nur provisorisch für kurze Zeit unterkommen. weil Menschen, Familien, Kinder, Mütter, Väter verlieren die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, wenn sie allzu lange, wenn sie über 1-2 Jahre in solchen Lagern vegetieren, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Das habe ich oft erlebt, das ist kein Zustand für diese Menschen. Das heißt, die europäische und die internationale Staatengemeinschaft muss einen Weg finden, auch Flüchtlinge wenigstens schon mal den Anstoß zu geben, dass Menschen auf der Flucht wieder in ihr Heimatland, in ihre Heimatdörfer zurückkommen können. Das geschah vor 20 Jahren, als Saddam Hussein die Kurden in der Region in Nordirak in die Türkei hineingeschmissen hat, praktisch, weil er sie loswerden wollte. Damals hat der Weltsicherheitsrat der UNO beherzt eine Aktion begonnen, die darin bestand, diese Kurden, die Hunderttausende waren, in den Nordirak unter bewaffneter Begleitung von Blauhelmen wieder zurück zu eskortieren. Das scheint mir jetzt im Moment für die nächsten Monate eigentlich die einzige Lösung zu sein, die ich sehen kann. Wenn das nicht geschehen kann, dann sehe ich nur, dass Europa Hunderttausende aufnehmen muss, bis hin zu 1 Million.
Im Moment kommt ja noch dazu, dass es bitter kalt ist unten in der Region, über 30 Zentimeter Schnee. Das heißt, in den Lagern, ja, die Leute erfrieren wahrscheinlich auch teilweise. Es sieht ja ähnlich aus im kleinen Königreich Jordanien. Da sind auch mehr als 800.000 Flüchtlinge aus Syrien hingeströmt. Wenn wir nochmal bei diesen Ländern bleiben, zerstört dieser syrische Krieg die Infrastruktur seiner Nachbarländer?
Das ist Gott sei Dank zunächst noch nicht zu sehen, weil das vergleichsweise starke Länder sind, wirtschaftlich starke Länder. Die Türkei ist es, das wissen wir ganz genau. Der Libanon ist es auch, ist ein Stehaufmännchen in der international globalisierten Weltwirtschaft. Jordanien ist es aufgrund einer klugen Staatsführung auch. Und deshalb gehe ich davon nicht aus. Sorgen muss man sich um das vierte Land machen, in das Flüchtlinge auch aus Syrien gekommen sind. Das ist der Irak. Da wissen wir nicht, ob das Land noch ein Staat ist, ob es ein Staat ist, der mit allen seinen drei großen ethnischen Dimensionen weiter funktionieren kann. Und ob Syrien noch ein Staat ist, entzieht sich unserer Kenntnis gegenwärtig auch.
Herr Neudeck, was bedeutet das jetzt konkret? Also Sie haben vorhin schon gesagt, wir müssen mehr aufnehmen, so schnell wird das nicht gehen. Ist denn absehbar, dass jetzt noch mehr Syrer über den gefährlichen Meeresweg nach Italien kommen?
Ja, ganz selbstverständlich ist das so. Also deshalb finde ich auch geradezu ätzend die Bemerkungen von Politikern, die immer wieder davon sprechen, dass man den Schleusern das Handwerk legen muss. Ja, wie soll das denn geschehen? Die Schleuser sind im höchsten Aufwind ihrer Profitraten. In Ägypten gibt es 4 Anbieter für Flüchtlinge, die in letzter Not die Küste Ägyptens erreichen. Und das ist eine der Küsten, die die Syrer erreichen können. Gott sei Dank. Ich bin auch sehr zwiespältig gegenüber dem Geschimpfe auf die Schleuser, denn die Schleuser leisten das, was wir, die internationale Staatengemeinschaft, nicht leisten. Wir könnten ja dort von den Grenzen Jordaniens, des Libanon, der Türkei, wir könnten ja Menschen in höchster Not, Familien mit Kindern, hierher transportieren, zum Beispiel mit militärischen Flugzeugen. Das wäre ja alles auf Befehl und mit Disziplin sehr gut möglich. Das tun wir aber gerade nicht. Wir haben die Politik, du hattest mal ein deutscher Großpolitiker gesagt, wenn die das schon schaffen, hier über unsere Grenzen zu kommen, dann müssen wir überlegen, ob wir sie auch aufnehmen können. Also wir legen die Schleuserei nicht, wir machen die nicht dicht und wir trocknen sie nicht aus. Wir lassen sie gegenwärtig in einem Maß boomen, wie das in der Zeitgeschichte noch nie der Fall war.
Und zwar auch mit neuen Dimensionen. Das hat man ja über Weihnachten gesehen. Bei diesen 2 großen Tankschiffen, wo das Personal dann von Bord gegangen ist und das Boot quasi führungslos auf die Küste zutrieb. Das ist ja auch nochmal eine neue Qualität. Nun sagen ja die Länder in Europa, die Verwaltungen sagen überall, unser Boot ist schon voll. Das ist ja absehbar. Es gibt hier in der Schweiz Flüchtlingsgruppierungen, die fordern die sofortige Aufnahme von 100.000 Syrern. Das gilt in der Politik und in der Gesellschaft aber im Moment noch als völlig utopisch. Müssen wir jetzt in solchen Flüchtlingszahlen denken?
Ja, und das ist gar nicht utopisch. Also Verwaltungen sagen diesen Satz, den Sie eben zitiert haben, und da bin ich ja ein guter Zeuge dafür, die sagen diesen Satz, das Boot ist voll, immer. das Boot ist, es ist auch immer, es geht auch immer nicht. Es gibt keine Unterkünfte, es gibt kein Personal, es ist alles unmöglich. Darüber muss man einfach hinwegschreiten. Das können Bevölkerungen, das können auch Kirchen, das können auch nichtstaatliche Organisationen. Wir haben ein Beispiel in Deutschland, das eigentlich für diese Schweizer Initiative sehr wichtig sein kann als Vorbild. Wir hatten in Deutschland 1994 die klare Situation, dass die Bevölkerung plus Länderregierungen mit einem Schlag innerhalb von wenigen Tagen 380.000 Bosnier, muslimische Bosnier, aus dem furchtbaren Bürgerkrieg auf dem Balkan in Bosnien aufgenommen hat. Das war eine Entscheidung auf Zeit, eine klare Entscheidung, weil man sich gesagt hat, entweder wir können diese Menschen vor Ort schützen, aber wenn wir das nicht können, dann müssen wir sie aufnehmen. Und das ist eine so grandiose, gute Aktion gewesen, weil die Bevölkerung auch in der Regel, wenn sie Not ganz, ganz konkret erlebt in Gestalt dieser Menschen, die da abgerissen damals kamen, dann ist sie bereit zu Höchstleistungen. Und deshalb halte ich das überhaupt nicht für utopisch. Es muss einer mit dem Entschluss vorangehen, eine größere Zahl einfach aufzunehmen, dann werden die anderen europäischen Völker hinterherkommen.
Aber es gibt ja auch das Umgekehrte. Also viele Flüchtlinge, selbst wenn sie aus so einem grausamen Krieg wie in Syrien geflohen sind, werden ja in unseren Gesellschaften auch als sehr Fremde empfunden. Man sieht das in Deutschland im Moment, wie erfolgreich diese sogenannte Pegida mit der Ausländerfeindlichkeit in Dresden agiert. Sind denn zu viele Flüchtlinge nicht auch ein Problem für unsere Demokratie?
Also ich würde erstmal ganz banal sagen, mit den Syrern würden wir gar keine Probleme haben. Das hat auch einen ganz klaren Grund. Die syrische Bevölkerung ist schon eine Mittelklassegesellschaft. Das heißt, das Niveau der Ausbildung und der ausgebildeten Berufe ist so wie bei uns. Und wir haben ja schon ein großes syrisches Exil. Wir haben über 700 syrische Ärzte in deutschen Krankenhäusern und Praxen schon längst sich beliebt gemacht haben. Wir könnten gar nicht ohne die leben, sage ich mal. Also wir hätten bei den Syrern ist es leichter, das sage ich nur leise, weil das klingt dann auch wieder falsch in andere Richtung, aber wir hätten es sehr viel leichter als mit anderen Populationen, die auf den Kontinent zudrängen. Das wäre möglich. Die Pegida ist ein sehr schwieriges Phänomen. Ich bin nun selbst bei den Demonstrationen in Bonn und in Köln dabei gewesen und habe gesehen, dass das ein Häuflein verirrter, verzweifelter Schreihälse ist, die eigentlich sich von der Mehrheit der Bevölkerung haben, ja, in die Flucht treiben lassen. In Dresden ist das ein anderes Phänomen. Da gibt es noch sehr tief sitzende Ressentiments der Ostdeutschen gegen uns Westdeutsche. Die drücken sich in dem Pegida aus. Das kann man gar nicht mehr bezweifeln. Das hat mit Islamisierung und Abendland so viel zu tun wie Gustav mit Gasthof, nämlich gar nichts. Die wissen gar nicht, was Muslime sind. Meistens haben sie noch nie jemanden gesehen.
Nun gibt es ja umgekehrte Beispiele. Also es gibt die Beispiele, dass arme Länder, nehmen wir mal Pakistan, das fast 2 Millionen geflohener Menschen beherbergt. Kann man denn sagen, die armen Länder nehmen Flüchtlinge eher auf und die Reichen sind zu egoistisch?
Nein, das würde ich lieber nicht so sagen, weil diese armen Länder sind meistens gar nicht richtig beteiligt daran. Das heißt, das wird alles gezahlt von der internationalen Staatengemeinschaft, die ja froh sind, dass diese Menschen sich nicht weiter in die zivilisierten Regionen Europas und Amerikas unterwegs machen. Also im Grunde lassen diese Staaten wie Pakistan, das war bei den afghanischen Flüchtlingen so, diese Staaten lassen das eigentlich nur zu. Deshalb würde ich diese quantitative Vergleichsmarge nicht zu hoch bewerten. Denn wenn jemand zu uns kommt, deshalb ist ja auch Europa der beliebteste Kontinent. Das müssen wir uns als Europäer ja sagen. Wir sind ja deshalb so begehrt, weil eben in unseren Breiten diese wahnsinnig tollen Errungenschaften existieren als tagtägliche Realität von Rechtsstaat und Sozialstaat. Das gibt es auf der Welt sonst nicht. Das kennen Menschen gar nicht. Und deshalb erleben sie manchmal als Flüchtlinge hier zum ersten Mal eine erträumte, erwünschte Realität, die sie nie im Leben bisher auch nur erträumt haben können.
Über die sich dramatisch zuspitzende Lage der Flüchtlinge, vor allem im Nahen Osten, reden wir heute in Kontext mit Rupert Neudeck. Herr Neudeck, Sie kümmern sich jetzt seit 35 Jahren um Flüchtlinge. Damals waren es vor allem vietnamesische, als Sie Ihr Hilfswerk Kap Anamur gründeten. Heute sind es vor allem syrische. Wenn Sie diese Flüchtlingsströme von damals vergleichen mit den heutigen, was ist anders geworden?
Es ist zunächst mal etwas Gewaltiges auf der Welt passiert, was auch für die Aufnahme von Menschen nicht zu Unrecht große Bedeutung hatte. Wir haben natürlich damals in der Zeit des Kalten Krieges Menschen, die aus dem Ostblock, aus dem kommunistischen, mit Reagan gesagt, im Reich des Bösen kamen, die haben wir natürlich ein bisschen schneller, spontaner aufgenommen als Menschen zum Beispiel aus Chile oder Südamerika, das aus Diktaturen, die zur westlichen Hemisphäre gehörten. Das ist ein großer Unterschied. Heute haben wir Flüchtlinge aus vielen Kontinenten und Ländern, und das hat nicht mehr diese klare Richtung in Bezug auf Ost-West. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das mindert aber nicht die Qualen der Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir ja eigentlich bei jedem großen menschheitlichen Konflikt und jeder großen Krise wie einem Völkermord immer wieder uns sagen möchten danach, dass das letzte Mal ist, dass die Menschheit das erlebt hat, dann ist das leider nicht so. Ich war vor kurzem vor dem Haus in Danzig in Ostdeutschland, was heute in Polen ist, in Gdańsk, vor dem Haus, in dem ich geboren bin, und da ist mir das so klar geworden, dass wir damals gedacht haben als junge Deutsche, das wird nie wieder so sein, dass Familien, dass Mütter mit Kindern, mit mehreren Kindern auf einem Treck, auch in der furchtbar kalten Zeit des Winters 44, 45 unterwegs sein müssen, nicht wissen, ob sie den nächsten Tag und die nächste Nacht noch erreichen. Das hatten wir uns damals geschworen und hatten es richtig gehofft. Das ist eine Illusion gewesen. Wir müssen uns weiter anstrengen, dass Menschen, die dann in diese Situation kommen, wenigstens von uns so pfleglich und menschenfreundlich behandelt werden, wie wir das für uns wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen möchten, wenn wir in eine solche ähnliche Situation kommen würden.
Das heißt, man kann sich seine Flüchtlinge nicht aussuchen, sondern man muss sie einfach nehmen aus den Gebieten, aus denen sie kommen.
Ja, das hat, also um es religiös zu sagen, im Evangelium steht, Arme werdet ihr immer um euch haben. Ich glaube, das müsste man heute übersetzen, Flüchtlinge werden wir immer haben um uns, und wir sollten eine neue religiöse Christenpflicht daraus machen, eben uns um Flüchtlinge zu kümmern und sie heimisch werden zu lassen, ihnen das Wohlwollen so zu geben, dass sie auch in fremder Umgebung bei Verlust ihrer Heimat wieder ein menschliches, heimatliches, ersatzheimatliches Leben haben können.
Trotzdem wiederholt sich es ja doch immer wieder. Sie haben vor 35 Jahren dann 11.000 schiffsbrüchige Vietnamesen mit der Kap Anamur aus dem südchinesischen Meer fischen können. Heute ist es die italienische Küstenwache oder die europäische Frontex. Die Syrer aus dem Mittelmeer fischt. Im letzten Jahr sind alleine 170.000 Menschen über das Meer nach Italien gekommen. Man muss sagen, die Welt ist nicht humaner geworden.
Ach, das weiß ich. Da bin ich wieder zu optimistisch, um das gleich zu bestätigen, was Sie mich fragen. Ich denke doch, dass wir etwas in unserer Zeit, in unserer Lebenszeit erreicht haben, was ich einfach die gnädige Menschheit nennen möchte. Es ist doch schon so, das haben wir jetzt auch bei dem 10-jährigen Wiederkehr des Tages, an dem der Tsunami die Erde in einem ganzen Kontinent und zwischen zwei Kontinenten aufbrechen ließ und Hunderttausende Menschen zugrunde gegangen sind. Auch bei dieser Situation haben wir doch eine gnädige Menschheit, die eigentlich sofort sich auf den Weg macht. Sofort haben sich damals die staatlichen Stellen mit so vielen Flugzeugen auf den Weg gemacht, dass es manchmal der Luftraum schon zu voll war. Ich denke schon, dass das eine Errungenschaft und ein Fortschritt der Menschheit ist. Wir dürfen uns nur nicht eine Sekunde dabei beruhigen und müssen immer wieder sehen, dass jetzt, gerade jetzt in diesen Minuten und in diesen Stunden, in denen wir das Gespräch jetzt führen, sind wieder Menschen in höchster Not auf einem Seelenfrachter von Kairo und wissen nicht, ob sie an die griechische Küste gefahren werden oder an die italienische oder zurück nach Libyen gebracht werden. ausgesetzt sind diese Menschen, einfach ausgesetzt. Und denen müssen wir mehr Hilfe zukommen lassen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass Europa auch daraus eine europäische Aktion macht. Ich sehe auch zum Beispiel, dass es noch nie etwas so gewaltig Großes an Rettungsaktion gegeben hat, wie dieses halbe Jahr die italienische Marine im Mittelmeer gemacht hat, mit 140.000 geretteten Menschen. Das verdient einfach einen ganz großen Menschheitspreis. Und ich würde mir wünschen, dass europäische Armeen und Marinen in der Lage sind, das zu einer europäischen Aktion zu machen, solange es nicht anders auf politischem Wege möglich ist, die Flüchtlinge schon vorher zu versorgen und ihnen eine Unterkunft zu geben, sollte die Aktion auf dem Mittelmeer die Unbedingtheit der Forderung des internationalen humanitären Menschenrechts seit Jahrhunderten, dass niemand ertrinken dürfte auf dem Meer, dass diese unbedingte Forderung des Menschenrechts, dass die durch europäische Soldaten und Marinen erfüllt werden soll. Ich hoffe, dass die Bundeswehr das als zweites nach der italienischen Marine machen kann und dass dann Frankreich und andere Länder hinterherkommen.
Nun kommen ja, Herr Neudeck, die meisten Flüchtlinge aus Afrika. Sie haben halt eine Zahl von 18 Millionen potenziellen Flüchtlingen genannt, die nach Europa wollen. Wie kommt diese enorm hohe Zahl zustande?
Das hat mit dem Zusammenbruch einiger afrikanischer Staaten zu tun. Wir haben das ja in ein, zwei Fällen alle als Zeitzeugen miterlebt. Somalia ist kein Staat mehr. Die Zentralafrikanische Republik ist kein Staat mehr. Es gibt almost failed states, also fast gescheiterte Staaten wie der Kongo. Da gibt es eine unglaublich starke junge Bevölkerung. Die junge Bevölkerung bis 25 Jahren ist meist die Hälfte der Bevölkerungen. Und die haben keine Perspektive. Die bekommen aber über etwas, was auch in der Wirkung gar nicht zu überschätzen ist, über digitale Kommunikation, die in Afrika auch Einzug gehalten hat, bekommen mit, dass sie eben dieses, was sie für ihre Perspektive und für ihre Familiengründung brauchen, nämlich einen Beruf, eine Berufsausbildung und einen Job und ein bisschen Geld, um ein Gewerbe aufzumachen, das können sie alles in Europa bekommen. Und auch in der Südafrikanischen Republik, wo auch 4 Millionen Afrikaner gestrandet sind. Also das ist der Grund, das ist eine andere Fluchtbewegung, das ist keine Fluchtbewegung aufgrund eines grauenerregenden Krieges wie in Syrien und im Nordirak oder einer Bewegung wie dem Islamischen Staat, sondern das ist eine lange Bewegung, die wir nur, da könnte Europa natürlich anfangen, wirklich etwas zu tun. Die Entwicklungshilfe, die bisher 60 Jahre gelaufen ist, ist gescheitert, weil sie sich nicht hat entscheiden können, einzelne Leuchttürme in Afrika durch Partnerschaften, durch ganz, ganz große Verbindungen herzustellen, sondern wir haben praktisch den Kontinent immer wieder mit dem Manna der Entwicklungshilfe übergossen, aber das hat nichts gebracht. Und deshalb stehen diese Aufgaben der europäischen Politik gerade in Brüssel und in Straßburg jetzt noch bevor.
Wir nennen ja diese Flüchtlinge, die Sie gerade erwähnt haben, die herkommen und Arbeit suchen, nennen wir immer so etwas abschätzig Wirtschaftsflüchtlinge und sagen, das sind eigentlich gar keine wirklichen Flüchtlinge. Wie sehen Sie denn das?
Ja, da steckt eine große, natürlich eine heimliche Heuchelei drin. Denn wer wird dann für sich und seine Familie und sein Fortkommen bestreiten, dass die wirtschaftliche Grundlage für uns alle das A und O einer bürgerlichen Existenz ist? Wir reden doch nicht erst von Menschenrechten und dann von dem Materiellen, sondern wir tun das ja auch. Das ist also eine merkwürdige Umkehrung unserer eigenen Situation. Ich denke, dass das falsch ist, weil das Wort ja auch ein Schimpfwort geworden ist. Deshalb würde ich es nicht gerne benutzen. Es ist falsch, die so zu nennen. Wichtiger ist von Ihnen, als Migranten zu sprechen, die gerne auf Zeit eine Ausbildung haben möchten. Das könnte man in Europa auch organisieren. Man könnte das mit einigen Ländern auch so organisieren, dass das diesen Ländern zugutekommt, dass das auch uns zugutekommt. Ich habe bei einer Aktion, die wir hier vorbereiten in Deutschland, erlebt, dass die deutsche Wirtschaft will sehr wohl von einem Pilotprojekt, das wir mit 200 jungen Afrikanern aus Ghana vorbereiten, will sehr wohl 20% dieser Leute auch auch hier in Deutschland gerne unterbringen, weil wir ja einen Bedarf, in 30 Jahren fehlen in der deutschen Wirtschaft 6 Millionen junger Leute, die ausgebildet in den Arbeitsmarkt kommen. Also im Grunde treffen sich die Welten in Zukunft asymptotisch. Und wenn wir bereit sind, auf unsere Vorurteile, die wir ja manchmal lieben und schätzen und pflegen, ein bisschen mehr zu verzichten und Menschen anderer Kulturen, Kontinente, Religionen ein bisschen neugieriger und respektierter damit auch anzunehmen, dann wird uns das auch gelingen, da habe ich gar keinen Zweifel.
Wagen Sie denn, Herr Neudeck, eine Prognose? Diese Hauptursache im Moment für die Flüchtlinge ist ja der furchtbare Krieg in Syrien. Wagen Sie eine Prognose, wie lange der noch dauern wird?
Das kann, glaube ich, im Moment keiner. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass solche Situationen auch ganz plötzlich dann ein gutes Ende finden können. Und wenn sich die Weltgemeinschaft, ich kann mir vorstellen, dass Russland nicht mehr so aktiv dabei ist, den Assad nur zu unterstützen und ihm weiter Waffen zu geben. Ich kann mir vorstellen, dass die Großmächte, auch die Vereinigten Staaten und China, sehr wohl interessiert daran sind, dass diese schwerende, nicht kalkulierbare Wunde dieser Verbrecherorganisation Islamischer Staat für die ganze Welt eine Bedrohung ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir wieder zu einer Resolution im Weltsicherheitsrat kommen, in der eben das beschlossen wird, was ich mir jetzt wünsche, dass Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge wieder in ihre dörflichen Regionen und städtischen Regionen zurückgeführt werden, dass es eine Übergangsregierung unter einem Mandat des Sicherheitsrats geben kann, in der die Familie Assad sehr wohl ihren Platz hat, aber eben auch die große Opposition des Landes. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass innerhalb von den nächsten Monaten dieses unendliche Leid, was ja ständig, täglich, nächtlich weitergeht, dass das ein Ende haben könnte.
Also ein bisschen Optimismus zum Schluss. Besten Dank für Ihre Auskünfte, Rupert Neudeck. Das war Kontext mit Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.